Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 27a bis 27e, Beratung mehrerer Vorlagen zur Bekämpfung von Rassismus. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Phyllis Polat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
So, wechseln Sie noch, oder? Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Rassismus ist für viele Menschen im deutschen Alltag. Schon Kinder müssen dies früh erleben, ihr Äußeres, ihren Namen und die Vorurteile, die damit verknüpft sind, verfolgen sie auf Schritt und Tritt. Schmerzlich müssen sie erfahren, ohne den Begriff bereits zu verstehen, dass Rassismus ihr ständiger Begleiter ist. Das können und wollen wir nicht länger verantworten. Meine Damen und Herren, Rassismus behindert, grenzt aus, verletzt, sei es auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt oder auf der Schulbank. Rassismus führt dazu, dass viele Menschen nicht sicher sind. Die schrecklichen Anschläge in Lichtenhagen, Mölln, Solingen, die Mordserie des NSU, Halle und Hanau und der Mord an Walter Lübcke. Es sind traurige Höhepunkte rassistischer Gewalt. Das ist die Realität in Deutschland, auch noch im Jahr 2020. Das muss sich endlich ändern, meine Damen und Herren. Das sind wir den Opfern rassistischer Gewalt schuldig. Das sind wir aber auch jedem einzelnen Menschen, der in Deutschland Rassismus erfährt, schuldig. Es muss Schluss sein mit dem Weiter-so. Meine Damen und Herren, und deshalb war die Einsetzung des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus ein Meilenstein in der Geschichte der Bundesrepublik, ein Meilenstein ohne Frage. Ein Meilenstein, dem wir aber vor allem dem unermüdlichen Engagement der postmigrantischen Zivilgesellschaft zu verdanken haben. Dafür möchten wir von Herzen Danke sagen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat nun also einen Maßnahmenkatalog vorgelegt. Die Begeisterung darüber, vor allem bei der SPD, verwundert mich aber ehrlich gesagt schon. Denn der vielversprochene Paradigmenwechsel ist das sicherlich nicht. Mehr Rechte, mehr Teilhabe, mehr Diskriminierungsschutz, Fehlanzeige. Rassismus ist tief in unseren Wurzeln, in unseren Strukturen, in unserer Gesellschaft, in uns verwurzelt. Generalsekretär Lars Klingbeil verkennt deshalb das Problem, wenn er sagt, wir müssten uns gegen die Rassisten stellen. Wir dürfen hier nicht nur auf den rechten Rand zeigen. Wir müssen bei uns anfangen. Wir müssen unsere eigenen Strukturen und Muster konsequent hinterfragen. Ja, das ist oft unangenehm, keine Frage, aber notwendig. Notwendig, wenn wir eine antirassistische Einwanderungsgesellschaft gestalten wollen. Meine Damen und Herren, strukturelle Probleme lassen sich nur mit strukturellen, nachhaltigen Maßnahmen bekämpfen. Deshalb legt meine Fraktion hier heute einen Antrag im Parlament vor, eine kohärente Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Rassismus. Und ich möchte drei Punkte hervorheben, weil sie wirklich im Maßnahmenkatalog zu wenig oder gar nicht vorkommen. Erstens, ein effektiver Diskriminierungsschutz. Wir brauchen endlich ein Antidiskriminierungsgesetz, das auch im öffentlichen Bereich schützt. Ein AGG mit Verbandsklagerecht, damit die Betroffenen nicht nur auf sich selbst angewiesen sind. Wir brauchen eine Antidiskriminierungsstelle, die finanziell und personell endlich für ihre großen Aufgaben gewappnet ist, meine Damen und Herren. Zweitens, unsere plurale Demokratie kann doch nur funktionieren, wenn endlich alle mit am Tisch sitzen, mitreden, mitbestimmen können. Ein Partizipationsgesetz, wie die Verbände es seit Jahrzehnten fordern, muss auch auf Bundesebene endlich durchgesetzt werden. Die interkulturelle Öffnung, die diversitätssensible Öffnung der Institutionen muss endlich gesetzlich verankert und aktiv gefördert werden. Ja, und 20 Jahre nach der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts erwarten wir eine Weiterentwicklung statt weiterer Rückschritte, meine Damen und Herren. Dann braucht es auch keine Einbürgerungsoffensive mehr. Meine Damen und Herren, wir legen heute auch eine Grundgesetzänderung vor mit einem konkreten Vorschlag und Angebot für die Ersetzung des Wortes Rasse. Aus unserer Sicht muss diese Änderung allerdings Hand in Hand gehen mit einer Gewährleistungspflicht des Staates. Wir würden uns wirklich freuen, wenn dieses Vorhaben noch in dieser Legislaturperiode mit breiter Mehrheit im Parlament verabschiedet wird, meine Damen und Herren. Mit unserem Antrag tragen wir erstmals eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Rassismus in das Parlament, in die Herzkammer unserer Demokratie. Für diese Demokratie ist Antirassismus und die Gestaltung unserer Einwanderungsgesellschaft zentral. Denn Demokratie bedeutet doch letztendlich die ständige Aushandlung und respektvolle Diskussion, ja, auch mal im Streit, um am Ende auf komplexe Antworten, komplexe Fragen zu finden. Hierfür ist das Parlament der richtige Ort, meine Damen und Herren. Nach der Erleichterung über die Einsetzung des Kabinettsausschusses kam vorgestern die Ernüchterung, aber heute haben wir die Hoffnung, dass wir gemeinsam bei aller Debatte das gleiche Ziel erreichen wollen, eine antirassistische Gesellschaft. Und deshalb freuen wir uns auf die Diskussion mit Ihnen, denn wir Demokratinnen und Demokraten sind uns im Grunde einig. Und um es in den Worten mit Frau Staatsministerin Witzmann-Mautz zu sagen, wir müssen Rassismus erkennen, benennen und bekämpfen. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Kollegin Polert. Nächster Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Thorsten Frey.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten in dieser Debatte eine ganze Reihe von Anträgen rund um das Thema Bekämpfung von Rassismus, von Diskriminierung. Und letztlich kann man das Bild auch größer zeichnen. Es geht letztlich um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, darum, dass wir gut miteinander leben können in dieser Gesellschaft. Und Frau Pollert, Sie haben zu Recht darauf angesprochen, dass wir da nicht an einem Nullpunkt stehen, sondern ganz im Gegenteil, in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel passiert ist, sowohl hier im Parlament als auch im Bereich der Regierung. Ich gehe davon aus, dass die Frau Staatsministerin nachher intensiv auch darauf eingehen wird, was der Kabinettsausschuss am vergangenen Mittwoch in 89 Punkten Forderungen, Feststellungen und Entscheidungen dargelegt hat, wie wir Rassismus in unserer Gesellschaft effektiv bekämpfen können. Ich möchte aber auch daran erinnern, dass wir natürlich auch hier im Parlament, weil Sie das angemahnt haben, eine ganze Reihe von Debatten bereits geführt haben und nicht nur folgenlose Debatten, sondern Gesetze verabschiedet haben, unter anderem das Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität und des Rechtsextremismus. Und deshalb glaube ich, können wir schon sagen, dass wir die vergangenen Monate intensiv genutzt haben, um gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Diskriminierung in unserer Gesellschaft klare Ausrufezeichen zu setzen. Und wir werden das fortsetzen, weil das eine Aufgabe ist, die nicht beendet ist, die auch nicht beendet sein wird mit dem Kabinettsbeschluss zu diesem Thema, sondern es wird weitergehen und es wird weiteres Handeln von uns erfordern. Sie haben in Ihrer Rede, und wir haben ja auch entsprechende Anträge hier vorliegen, darauf hingewiesen, dass es sinnvoll sein könnte, oder Sie sehen das so, dass es sinnvoll ist, den Begriff Rasse im Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 3 zu ersetzen. Und ich glaube, eines ist etwas, was für uns klar ist, wo man Gemeinsamkeiten auch definieren kann. Erstens, es gibt keine menschlichen Rassen. Die biologisch-naturwissenschaftliche Forschung ist in diesem Bereich so klar wie bei kaum einem anderen Thema. Und trotzdem gilt eben auch zweitens, wir haben Rassismus in unserer Gesellschaft. Und der dritte Punkt ist, wir müssen in jedem Fall eine Lösung finden, die am Ende nicht zu einer Verkürzung des absoluten Diskriminierungsschutzes führt, sondern im Gegenteil das hohe Niveau des Schutzes unseres Grundgesetzes letztlich erhält. In diesem Spannungsverhältnis sind wir unterwegs und in diesem Spannungsverhältnis müssen wir eine Lösung finden. Und da ist es mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, die Erkenntnis, dass es keine menschlichen Rassen gibt, ist nicht eine neue Erkenntnis von uns, sondern auch die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten diese Erkenntnis schon. Und als sie sich vor 71 Jahren entschieden haben, diesen Begriff ins Grundgesetz zu übernehmen, war der nie affirmativ gemeint, sondern ganz im Gegenteil, ablehnend, abgrenzend. Es war die Antwort der Mütter und Väter unseres Grundgesetzes auf den Rassenwahn der Nazis. Und das sollten wir auch im richtigen Kontext betrachten. Und deswegen müssen wir hier immer auch die Frage beantworten, ob das, was wir tun, die Situation auch verbessert oder ob sie eben nur anders macht. Und ich bin dafür, dass wir den ersten Weg wählen. Wir hatten vor etwa 10 Jahren schon einmal hier einen Antrag der Fraktion Die Linke und im Jahr 2012 eine Debatte hier im Deutschen Bundestag, wo im Übrigen alle den Antrag der Linken abgelehnt haben, die damals ein Streichen dieses Begriffes im Grundgesetz gefordert haben. Auch einen Vorschlag gemacht haben, wie man ihn ersetzen kann. Und deswegen muss man da, glaube ich, ganz arg aufpassen, dass man diese Diskussion nicht nur unter Sozialwissenschaftlern führt, sondern auch den juristischen Aspekt mit einbezieht und darauf achtet, dass man die Dinge verbessert und nicht verschlechtert. Und deswegen sind wir ja schon weiter als damals 2012. Ich glaube, es gibt niemanden mehr, der eine Streichung des Begriffes fordert, sondern es geht darum, ihn zu ersetzen. Und da finden wir mit Sicherheit auch eine Lösung, wenn es so ist, dass viele Menschen in unserem Land sich von diesem Begriff auch beleidigt, abgestoßen oder in sonstiger Weise betroffen fühlen. Dann finden wir dafür eine Lösung, die aber den gleichen Grundrechtsschutz beinhalten muss, als den, den wir heute haben. Und lassen Sie mich auch darauf eingehen, im Antrag der Grünen beispielsweise ist darüber hinaus eine entsprechende Gewährleistungsfunktion niedergelegt. Dagegen möchte ich mich gerne aussprechen. Denn unser Grundgesetz und insbesondere der Grundrechtsbereich, also die Herzkammer unseres Grundgesetzes, ist auf eine Abwehrdimension gerichtet gegen den Staat. Und die kann sich im Einzelfall auch zu einer Schutzdimension verdichten, das ist wohl wahr. Aber ich glaube, wir sollten aufpassen und wir machen den Fehler offen gestanden hier im Parlament viel zu oft, dass wir zu wenig Respekt vor unserem Grundgesetz haben, es zu oft ändern und die Änderungen im Regelfall keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung des ursprünglichen Textes sind. Und genau in diesem Fall, es ist nicht so, dass es diese Gewährleistungs-, diese Schutzfunktion des Staates nicht gäbe. Die gibt es. Es gibt eine UN-Konvention für bürgerliche und politische Rechte und die wirkt bei uns in Deutschland als einfaches Bundesgesetz. Und deshalb ist es richtig, dass wir nicht weitermachen mit einem Trend, dass wir alles, wovon wir glauben, dass es wichtig ist, vom einfachen Gesetz zum Verfassungsrecht machen. Das ist eine falsche Motivation, weil es auch der Askese unseres Grundgesetzes letztlich nicht gerecht wird. Und deshalb, wir diskutieren diese Fragen, wir greifen die Kritik auf, wir finden Lösungen, aber mit Maß, Mitte und Ziel. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Frey. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Bernd Baumann, AfD-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bundestagswahlen stehen vor der Tür. CDU und Grüne machen sich füreinander hübsch. Auch die Kanzlerkandidaten der CDU flirten schon auf offener Bühne mit Habeck und Co. Aber wofür stehen die Grünen? Sie wollen nicht nur offene Grenzen. Jeder kann kommen und gleich deutscher Staatsbürger werden. Heute legen Sie einen Plan vor, wie Sie Deutschland insgesamt umbauen wollen und dann mit Hilfe der CDU. Die Einwanderung soll unser Land grundlegend verändern. Deutschland, wie wir es kennen, soll noch schneller abgeschafft werden. Das müssen wir verhindern, meine Damen und Herren. Schon der erste Satz der Grünen, eine Frechheit. Sie behaupten, Rassismus und Menschenfeindlichkeit seien in der deutschen Gesellschaft zutiefst verwurzelt. Allein das ist doch schon Unsinn. Kein Land der Welt nimmt so viele Migranten auf. Kein Land der Welt teilt mit so vielen Fremden so freigebig sein Sozialstaat. Meine Damen und Herren, in kein Land der Welt sehnen sich die Menschen und drängen hinein. Ihr kalter Rassismusvorwurf an die Deutschen ist eine infame Lüge. Wie sehr müssen Sie dieses Land hassen und seine Menschen, meine Damen und Herren? Diese bösartige Verdammung der Deutschen dient aber einem Zweck. Die Grünen planen, unsere vertraute Heimat in eine anonyme Weltgesellschaft umzubauen mit maximaler Vielfalt. Und damit weitere Masseneinwanderung durchgesetzt werden kann, rigoros soll das ganze Land laut Antrag der Grünen überzogen werden mit einem dichten Netzwerk von Antirassismus-, Melde- und Kontrollstellen. Auch alle Polizisten sollen permanent überwacht werden gegen Rassismus. Eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll künftig als oberste Bundesbehörde die Deutschen auf Linie bringen. Ein neues Partizipationsgesetz soll erzwingen, dass in allen Behörden feste Migrantenquoten gelten. Also Einstellung nicht nach Leistung, sondern nach Hautfarbe. Das ist noch schlimmer als die Frauenquote, meine Damen und Herren. Wie weit kann man den Wahnsinn denn überhaupt noch steigern? Und das ist noch nicht alles. Dazu kommen antirassistische Seminare für alle Lehrer, verpflichtende rassismuskritische Schulungen für alle Bundesbeamten. Jeder, der kritisiert, ist ausdrücklich Rassist oder Menschenfeind. Gegen solche Abweichler soll der Verfassungsschutz in Stellung gebracht werden. Dafür soll er auf- und umgerüstet werden. Das Ziel der Grünen ist letztlich eine neue Art von Erziehungsstaat, Umerziehungsstaat. Wie prahlte Grünen-Chefin Baerbock jüngst? Wir können Wunder bewirken. Das glaube ich auch. Wundern werden sich die CDU-Wähler nach der Wahl, wenn sie sehen, wem sie da zur Macht verholfen haben. Nach außen hin friedensbewegte Naturfreunde und Klimaschützer, im Kern aber die alten Linksextremisten und radikalen Deutschlandabschaffer.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Baumann. Nächster Redner ist der Kollege Dirk Wiese, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man in die alten Dokumente, in den Entwurf von Herrn Chiemsee reinschaut, die die Grundlage für die Beratungen im Parlamentarischen Rat damals 48, 49 gewesen sind, dann stellt man erst einmal erstaunt fest, dass im Ursprungsentwurf das Wort Rasse noch gar nicht drin gewesen ist. Es ist dann erst in der sechsten Sitzung des Grundsatzausschusses am 5. Oktober 1948 eingeführt worden. Und es ist ein Begriff und eine Diskussion, die sich dann angeschlossen hat, die im Licht der damaligen Zeit gewesen ist und die richtig gewesen ist. Es war nämlich die klare Abgrenzung zum Rassebegriff der Nationalsozialisten, welcher geprägt vom völkischen Prinzip die Überlegenheit einer nordisch-arischen Herrenrasse postulierte und andere Menschen zu lebensunwertem Leben oder Untermenschen degradierte. Und es führte dazu, dass die Begriffe Auslese und Ausmerzungen Leitbegriffe dieses Rassenwahns gewesen sind. Und es war damals, 1948, am 5. Oktober in dieser Sitzung, fortschrittlich, dass alle Menschen gleich sind als Gegenentwurf zu der Unrechtszeit der Nazis. Und es war richtig, damals diesen Begriff auch aufzunehmen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, was damals fortschrittlich war, kann heute berechtigte und richtige Diskussionen auslösen. Denn wir wissen, dass es keine Rassen gibt. Wir haben das gerade gehört. Und diejenigen, die doch daran glauben, sind ehrlicherweise meist die, die den Entwurf der Mütter und Väter des Grundgesetzes sicherlich damals abgelehnt hätten und auch heute nicht auf dem Boden dieses Grundgesetzes stehen. Und darum ist das Thema Rassismus wichtig, weil es immer wieder althergebracht ist, bestimmte eingespielte ja Verhaltensweisen, auch Symbole hinterfragen lässt. Denn leider, und das gehört zur Wahrheit dazu, ist Rassismus immer noch allgegenwärtig. Und darum ist es richtig und gut, dass sich die Regierungskoalition darauf verständigt haben, eine Änderung des Grundgesetzes vorzunehmen. Und es ist wichtig, dass wir gemeinsam hier diesen Punkt angehen. Aber ich will auch deutlich sagen, dass wir das angehen und dass wir das voranbringen, das wird nicht einfach. Die Beschlüsse des Kabinettsausschusses vom Mittwoch, sie sind angesprochen worden, zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, die sind richtig. Und wir haben auch in den vergangenen Wochen hier im Bundestag Debatten geführt, gerade auch in Fragen der Kolonialzeit, wo wir noch mal gesehen haben, dass auch Namen der Kolonialstraßen, die lange einfach bei uns im Land standen, wir sind dran vorbeigelaufen, wir sind unter ihnen drunter hergelaufen, unter den Straßenschildern, ja teilweise Namen gehabt haben, die von Tätern, von Menschen gewesen sind, die aus rassistischen Motiven gemordet haben. Und darum ist es richtig, dass der Kabinettsausschuss jetzt noch einmal bestätigt hat, dass wir als Koalitionsfraktionen diese Ersetzung des Begriffs Rasse vornehmen sollen. Ich will aber auch daran erinnern, dass es bereits kurz zuvor eine Einigung der Minister Olaf Scholz und Horst Seehofer gegeben hat, wo wir uns auf das bereits verständigt haben. Und ich will auch heute sagen, dass ich den vorliegenden Antrag der Grünen richtig und wichtig finde. Ich glaube, unsere gemeinsame Herausforderung allerdings im Lichte der Beschlüsse von Mittwoch wird jetzt sein, dass wir diesen Begriff Rasse ersetzen, ohne, und da hat Thorsten Frey völlig recht, ohne das bestehende Schutzniveau aufzuweichen. Und diese Herausforderung, das will ich auch sagen, bei all denjenigen, die jetzt schnell mit einem anderen Begriff zur Hand sind, das wird juristisch nicht ganz einfach werden. Und wir sollten uns gemeinsam diese Zeit nehmen, wir sollten uns gemeinsam auch parteiübergreifend dieser Aufgabe stellen. Nicht nur vor dem Hintergrund, dass es dafür eine Zweidrittelmehrheit bedarf, nein, weil es, glaube ich, mit großer Mehrheit angegangen werden sollte, dass wir diese wichtige Änderung vornehmen. Und da bin ich in großen Teilen auch bei dem Antrag auch der Grünen und halte das für richtig. Ich kann allerdings heute, das möchte ich auch offen zugeben, noch keine Formulierung auf den Punkt bringen, die letztendlich rechtssicher dieses Schutzniveau auch halten wird. Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir jetzt in den nächsten Wochen stehen. Ich glaube aber, wir werden das übergreifend, aber auch getragen von den Regierungskoalitionen mit Elan und Engagement auch angehen, denn es ist richtig. Und ich will auch noch mal sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Regierungskoalition hat hier am Mittwoch geliefert. Diese 89 Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus, die sind wichtig. Es sind übrigens auch wichtige Punkte zur Auseinandersetzung zum Thema Kolonialgeschichte und Kolonialismus drin. Das will ich noch mal unterstreichen. Es ist ebenfalls drin, dass die Einsetzung eines Bundesbeauftragten gegen Rassismus kommen soll. Und entscheidend, wir werden gleichzeitig Richtern ein besseres Handwerkszeug in die Hand geben für die Schließung von Lücken bei der Strafbarkeit, bei verhetzenden antisemitischen, aber auch rassistischen Beleidigungen. Und von daher glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt, der auch im Dialog mit einer breiten Zivilgesellschaft letztendlich diese Maßnahmen auf den Weg gebracht hat. Und ich kann nur sagen, gehen wir gemeinsam dieses wichtige Verfahren an, gehen wir gemeinsam diese Grundgesetzänderung an. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Wiese. Als nächsten Redner erteile ich das Wort dem Kollegen Stefan Thomae, FDP-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, von den 5 Anträgen, die wir heute behandeln, möchte ich mich den beiden Anträgen zum Artikel 3 Absatz 3 zum Begriff der Rasse im Grundgesetz zuwenden. Und da haben die Kollegen Frey und Wiese ja eben schon ausgeführt, dass das keine triviale sprachliche Aufgabe ist, das Problem zu beheben, ohne den Schutzraum zu verengen. Momentan sagt Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, dass niemand wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Auf den ersten Blick ist diese Unrechtskennzeichnung auch nicht zu beanstanden. Aber, und das ist das Problem, das schon angesprochen worden ist, die Verwendung des Begriffes Rasse im Grundgesetz setzt voraus, dass es Rassen gibt, deretwegen man eben nicht benachteiligt werden darf. Aber, Sie sagten es schon, Herr Kollege Frey, das entspricht nicht den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und auch Frau Kollegin Pohlert hat dies ausgeführt. Menschenrassen gibt es eben nicht. im Gegensatz zu den anderen Kriterien in Artikel 3 Absatz 3 wie Sprache, Geschlecht, Abstammung, Herkunft, Glaube. Das sind Dinge, die gibt es, wohingegen es Menschenrassen eben nicht gibt, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir uns von diesem Begriff der Rasse lösen, ohne dass wir die Unterkennzeichnung von Rassismus aufheben und ohne den Schutzraum einzuengen. Und das ist genau das Problem, um das es geht. Es gab schon mal vor vielen Jahren den Ansatz, den Begriff der Rasse deswegen einfach zu streichen. Aber damit würde die Unrechtskennzeichnung nicht mehr im Verfassungstext selber sichtbar sein. Und das Merkmal muss gleichwohl weiterhin benannt werden, ohne sich die Rassentheorie anzueignen. Und deswegen gab es nochmal als Zwischenschritt die Überlegung, ob man die Benachteiligung aus rassistischen Gründen ins Grundgesetz aufnehmen solle. Das löst aber das Problem auch nicht, denn es kommt ja eigentlich nicht darauf an, welche Gründe jemand für sein Verhalten hat, sondern ob objektive Kriterien jemanden einen Nachteil zuweisen, weil er einer bestimmten Volksgruppe zugewiesen wird oder weil er tatsächliche oder vermeintliche vererbbare Kriterien und Merkmale aufweist. All das reflektieren zwar die beiden Anträge, die wir heute von Grünen und Linken beraten, aber in Wirklichkeit macht es die Sache nicht besser, nur von einer Benachteiligung zu sprechen, wenn jemand rassistisch diskriminiert wird. Denn auch das ist ja eine Geisteshaltung. Rassistisch ist ein innerer Tatbestand. Wir müssten aber, um jetzt nicht zwar das Gute zu wollen, aber den Verfassungstext zu verschlechtern, überlegen, ob es nicht auch Fallgruppen und Fallgestaltungen geben kann, in denen jemand wegen seiner ethischen Zugehörigkeit schlechter gestellt wird, das aber gar nichts zu tun hat mit einer inneren Geisteshaltung, also rassistisch oder Rassismus. Diese Fälle wollen wir nicht ausschließen, und das ist die nicht triviale Aufgabe, vor der wir hier stehen. Und deswegen müssen wir gut überlegen und beraten, welche Formulierung wir ergreifen, die nicht zu einer Verengung des Schutzraumes führen. Genau das wollen wir ja eben nicht. Und hier bleibt festzustellen, den Stein des Weisen hat noch keiner gefunden. Die Systematik, abstraktive Substantiva zu benutzen, die ja Tatsachen markieren, statt eben Adjektive oder Adverbien, die ja innere Haltungen, Eigenschaften, Bewertungen oder Beschreibungen enthalten, das ist das Problem, mit dem wir uns befassen müssen. Und da, meine ich, sollten wir jetzt in Gespräche eintreten. Es gab schon mal im Juni diesen Jahres einen Brief meines Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner an Ihre Fraktionsvorsitzenden, Frau Göring-Eckardt und Herrn Hofreiter, um Gespräche aufzunehmen. Wir freuen uns sehr, dass jetzt ein Kabinettsbeschluss vorliegt des Kabinettsausschusses, der ebenfalls diesen Faden aufnimmt. Das heißt, jetzt sollten die Beratungen beginnen, wie wir uns von diesem Begriff lösen, ohne im Grunde den Schutzraum, den wir alle erhalten und nicht absenken wollen, zu verengen. Das wird anspruchsvoll, aber ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank.
Herr Kollege Dumme, herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gökçen-Akbulut, Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute über zwei wichtige Gesetzesentwürfe zur Änderung des Grundgesetzes. In unserem Gesetzesentwurf geht es darum, den Begriff Rasse nicht nur zu streichen, sondern zu ersetzen. Der Begriff Rasse sollte ersetzt werden durch ein Verbot von rassistischer Diskriminierung, sodass keine Schutzlücke entsteht, denn es gibt Rassismus, aber keine Rassen. Zu Zeiten des Nationalsozialismus war der Diskurs um den Begriff Rasse ganz anders als heute. Dieses Weltbild haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes nicht einfach abgelegt. So spiegelt das sich auch heute in unserer Verfassung wider. Hermann von Mangold, einer der Väter und Mütter des Grundgesetzes, war Vorsitzender des Ausschusses für Grundsatzfragen des Parlamentarischen Rates. Er selbst vertrat jedoch ein rassistisches Weltbild. So veröffentlichte der Antisemit und Nationalsozialist Mangold 1939 die rechtsvergleichende Schrift Rassenrecht und Judentum, in welcher er unter Bezug auf Hitlers Mein Kampf die rechtlichen Grundlagen der Nürnberger Gesetze mit den Verfassungen der angelsächsischen Länder verglich. Die Diskussion um die Grundsatzfragen im Parlamentarischen Rat, an der sich Mangold, aber auch die anderen Berichterstatterinnen beteiligten, basierten oftmals auf rassistischen Ideologien. Ja, auch einige Väter und Mütter unseres Grundgesetzes haben selbst ein rassistisches Weltbild gehabt. Denn in den Protokollen des Parlamentarischen Rats zeigt sich, dass die Berichterstatter selber beispielsweise das N-Wort verwendeten, aber auch damals der vorhandene Antiziganismus wird auch erschreckend deutlich, wenn wörtlich von asozialen Personen gesprochen wird und Sinti und Roma als Plage bezeichnet werden. Ja, das kann man alles noch nachlesen. Die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland stellt seit vielen Jahren bereits die Forderung auf, einen wirksamen Schutz vor Diskriminierung zu verankern und dass man sich dabei nicht auf einen Begriff berufen darf, den rassistische Ideologien selbst hervorgebracht haben. Dabei sollte das Grundgesetz eigentlich einen Gegenentwurf zum nationalsozialistischen Regime darstellen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Wunsiedelbeschluss von 2009 auch ausdrücklich entschieden. Umso wichtiger ist es, dass dieses Urteil auch Verfassungswirklichkeit wird. Einige Mitgliedstaaten der EU haben bereits im Zuge der Umsetzung der Antirassismus-Richtlinie den Begriff Rasse aus ihren nationalen Gesetzgebungen bereits verbannt. Wir als Linksfraktion haben bereits 2010 gefordert, den Begriff Rasse im Grundgesetz zu ersetzen. Einige Bundesländer haben ebenfalls ihre Landesverfassung reformiert oder sind gerade noch dabei. Dem Wortlaut rassistisch, den wir als Linksfraktion einfügen wollen, wohnt bereits eine Verurteilung von Rassismus inne. Dieses Bekenntnis sind wir in erster Linie den Opfern von Rassismus, aber auch unserer gesamten Gesellschaft schuldig. Struktureller und institutioneller Rassismus sind ein großes Problem nach wie vor in Deutschland. Nicht erst seit dem rassistischen Mord an George Floyd, aber die Reaktion auf seine Tötung hat das gesellschaftliche Problem aufgezeigt, indem sich Hunderttausende den Protesten der Black Lives Matter-Demos angeschlossen haben. Für uns ist es wichtig, dass das Recht sich klar schützend vor die Menschen stellt, die rassistische Diskriminierung tagtäglich erfahren. Erst vor knapp 3 Wochen hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung den Rassenbegriff in Anführungszeichen angeführt. Das Bundesverfassungsgericht distanziert sich also selber von dem Begriff. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Auslegung des Begriffes immer über die Notlösung einer Distanzierung von dem Begriff erfolgen muss, um den Diskriminierungsschutz herzuleiten. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Entscheidung des obersten deutschen Gerichts haben wird. Insgesamt aber besteht in der juristischen Literatur kein Konsens darüber, dass es zwar Rassismus gibt, aber keine Rassen gibt. Das wird deutlich, wenn man beispielsweise einen Blick in die juristischen Kommentare wirft. Diese werden herangezogen für die Auslegung und Deutung des Begriffes. Nicht mal dort wird von vielen Fachleuten verstanden, dass es keine Menschenrassen gibt. Teilweise finden sich sogar Rechtfertigungen des Rassenbegriffs in juristischen Werken wieder. Diese Kommentare würden infolge der Grundrechtsänderung entfallen und alle Juristinnen und Juristen müssen sich mit dem Verbot rassistischer Diskriminierung auseinandersetzen. Das ist auch notwendig. Dass der Diskriminierungsschutz, den wir jetzt haben, nicht ausreicht, ist klar. Zahlreiche Organisationen, aber auch die Antidiskriminierungsstelle verzeichnen einen drastischen Anstieg rassistischer Diskriminierung. In Gesprächen mit Wissenschaftlern, Engagierten und Betroffenen wurde die Ersetzung im Grundgesetz teilweise als ein Vortäuschen von Diskriminierungsschutz gewertet. Damit diese Verfassungsänderung nicht nur zu einer Alibi-Handlung verkommt, fordern wir als Linksfraktion, eine zusätzliche Schutz- und Förderklausel im Grundgesetz zu verankern. Mit der Einführung der Schutzklausel wird ein Gebot zum Schutz vor allen in Artikel 3 Absatz 3 genannten Diskriminierungsformen aufgestellt. Die Grundgesetzänderung wird nur einer von vielen nötigen Schritten sein, bis wir insgesamt mehr Diskriminierungsschutz auch tatsächlich erreichen. Dennoch ist das ein wichtiger Schritt. Unsere Verfassung soll alle Menschen in diesem Land wirksam vor Ungleichbehandlung schützen, ohne selbst einen diskriminierenden Charakter zu haben. Zum Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses kann ich nur sagen, dass viele Maßnahmen wir auch unterstützen. Für uns ist jedoch wichtig, dass die Maßnahmen dauerhaft finanziert werden und vor allem auch die Evaluation gemeinsam mit der Zivilgesellschaft gestaltet wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Akbulut. Ich erteile nunmehr der Frau Staatsministerin Annette Wittmann-Mautz das Wort.
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ayla Kurtovic verlor bei der rassistischen Mordtat in Hanau ihren Bruder Hamza. Sie hat bei der Trauerfeier am 4. März gesagt, und ich zitiere, Deutschland ist unsere Heimat. Sorgen Sie dafür, liebe Politikerinnen und Politiker, dass sich so eine Tat nicht wiederholen kann. Verbannen Sie das Gift des Rassismus aus unserer Gesellschaft, damit wir alle friedlich in diesem Land leben können. Ich war damals in Hanau und ich verstehe diese Worte als einen Auftrag für uns alle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Rassismus ist der Nährboden von Rechtsextremismus, Antisemitismus und jeder Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und Rassismus hat viele Gesichter. Das ist ein Grund, warum der Kampf dagegen eine Daueraufgabe und auf so vielen Ebenen geführt werden muss. Mit den Kräften der Zivilgesellschaft, mit der Wissenschaft und den staatlichen Institutionen und Behörden. Und genau dieses Bündnis müssen wir stärken, damit unsere Demokratie wehrhaft bleibt und sich das Gift des Hasses nicht weiter ausbreitet. Ob in den sozialen Medien, auf vermeintlichen Widerstand-Demos oder hier in unserem Parlament. Denn das Grundprinzip der Entmenschlichung ist immer das Gleiche. Erst kommt die Abgrenzung. Menschen werden in Schubladen eingeteilt, auf Herkunft und Hautfarbe reduziert. Und es folgt dann die Stigmatisierung und die Entwürdigung ganzer Bevölkerungsgruppen. Und am Ende entsteht ein Feindbild, ein Sündenbock, der ohne Rücksicht bekämpft wird. Doch so weit lassen wir es hier nicht kommen. Wenn wir schauen, was Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte wirklich wichtig im Kampf gegen Rassismus ist, dann geht es der Mehrheit nicht zuerst um Symbole. Ihnen geht es vor allem um ganz konkrete Lebenssituationen. Ihnen geht es um Aufklärung, Bildung und Lehrpläne in den Schulen, mehr Begegnungen und vor allen Dingen um gegenseitige Wertschätzung in einer vielfältigen Gesellschaft. Und hier müssen wir ansetzen, denn nur so packen wir Rassismus an der Wurzel. Und genau das macht der Kabinettsausschuss Rechtsextremismus und Rassismus. Wir haben am Mittwoch die Ergebnisse unserer Arbeit vorgestellt, und sie sind historisch ein echter Meilenstein. Denn wir werden mit 89 Maßnahmen nicht nur Strafverfolgung, Sicherheitsbehörden und Programme zur Prävention und Demokratiearbeit mit über 1 Milliarde Euro in den nächsten 4 Jahren stärken. Nein, wir werden der gesamtgesellschaftlichen Relevanz, die der Kampf gegen Rassismus hat, endlich gerecht. Darum haben wir ganz bewusst die Perspektive der Opfer von Rassismus und auch der Migrantenorganisationen in den Kabinettsausschuss integriert. Wir schaffen ein Beratungszentrum als bundesweite niederschwellige Anlaufstelle mit einer Hotline, die für Opfer von Alltagsrassismus, aber auch für Angehörige, Lehrer, Arbeitgeber schnell und unbürokratisch erreichbar ist, die hilft und die die Betroffenen bestehende Opfer und Opferberatungs- und Antidiskriminierungsstellen weiterleitet. Wir wollen das Wort Rasse im Grundgesetz ersetzen, ohne seinen Schutzgehalt aus Artikel 3 zu schmälern. Denn Sprache prägt das Denken. Und welch hässliche Blüten genau das treiben kann, das haben wir heute hier im Haus in dieser Debatte auch schon erlebt. Ja, und wir richten einen Expertenrat für Integration und Vielfalt ein, damit die wichtige Expertise aus den Migrantenorganisationen, aus der Wissenschaft auch dauerhaft gehört und berücksichtigt wird. Und wir werden auch eine Diversitätsstrategie für den öffentlichen Dienst und die Bundesministerien entwickeln. Mit zeitgemäßen Auswahlverfahren bei Bewerbungen und Einstellungen, mit Diversitätsleitlinien in den Ministerien. Denn auch Behörden müssen Spiegel unserer Gesellschaft sein. Das stärkt das Vertrauen in unsere staatlichen Institutionen und es liefert nicht nur in der Wirtschaft nachweislich bessere Ergebnisse. Klar ist aber auch, mit staatlichen Maßnahmen und Gesetzen allein werden wir den Kampf gegen den Rechtsextremismus und Rassismus nicht gewinnen. Wir brauchen die Mitwirkung der ganzen Gesellschaft. Denn es geht auch darum, dass wir ein Bewusstsein, eine Sensibilität dafür entwickeln, wo Menschen im Alltag, am Arbeitsplatz, im Supermarkt oder auch bei der Wohnungssuche bewusst und auch unbewusst diskriminiert werden. Und wir brauchen ein Selbstverständnis in der Gesellschaft, dass Vielfalt nicht nur als Realität, sondern auch als Normalität begreift. Ein Selbstverständnis, das klar bekennt, ja, auch Vielfalt. Auch die 21 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte haben uns zu einem erfolgreichen, einem wohlhabenden Land in der Mitte Europas gemacht. Und nein, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung, sie sind keine Fremden. Nein, sie sind Teil dieses Landes, genau des Deutschlands, das wir kennen, sehr geehrter Herr Baumann. Es sind nämlich unsere Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, die täglich ihren Beitrag für dieses Land leisten. Zusammen sind wir Deutschland, zusammen sind wir eins. Und wenn wir das erkennen und das Einende auch wertschätzen, dann ist das die beste Prävention. Das schulden wir den Opfern und das schulden wir Ayla Kurtovic. Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Die Unionsfraktion kann sich schon mal überlegen, wem ich eine Minute abziehen darf von nachfolgenden Rednern. Eine Minute 40 überziehen ist schon eine Menge. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Marc Jong in der AfD-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antirassismus ist derjenige Missstand, für dessen Bekämpfung er sich hält. Zu keinem anderen Urteil kann man gelangen, wenn man die heutige Debatte hier verfolgt und die geradezu hysterischen und jedenfalls heuchlerischen Anträge der Grünen und Linken zum Antirassismus liest. Ein friedliches und chancengerechtes Zusammenleben wollen sie erreichen. In Wahrheit spalten sie doch die Gesellschaft in die angeblich bösen, rassistischen Einheimischen und die angeblich nur guten, unterdrückten Migranten und Minderheiten. Dieses simple Schwarz-Weiß-Denken ist nicht getragen von Menschenliebe, wie sie sich selbst und der Öffentlichkeit vormachen, sondern von einem tiefsitzenden antideutschen Ressentiment und von kulturellem Selbsthass. Die ethnischen Bruchlinien, deren Existenz sie leugnen, vertiefen sie in Wahrheit eben damit immer mehr. Und zwar die Folgen ihres Rassismuswahns erleben wir doch schon. Die von Ihnen regelmäßig als rassistisch denunzierte Polizei wird angepöbelt, bespuckt, tätlich angegriffen. Kriminelle, migrantische Jugendbanden und Linksextremisten verlieren jeden Respekt vor ihr und fühlen sich legitimiert von ihnen. Bürger trauen sich kein Wort mehr dazu zu sagen, weil sie sich dann von der herrschenden Ideologie als rassistisch und menschenfeindlich denunziert sehen. Dass Sie, die offen gewalttätige und aggressiv antiweiße Black Lives Matter Bewegung mehrfach positiv erwähnen, die übrigens auch Schwarze massiv geschädigt hat, spricht Bände und zeigt Ihre linksradikale Gesinnung. Der französisch-jüdische Philosoph Alain Finkielkraut hat die Ideologie des Antirassismus als den Kommunismus des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Diese Ideologie strebe unter dem Deckmantel der Gleichheit nach der Zerstörung der europäischen Zivilisation. Den Beweis sehen wir auf den Straßen der USA und in erschreckendem Ausmaß auch schon hierzulande, meine Damen und Herren. Und es ist ja interessant, dass der Rassismus nicht weißer Akteure, allen voran der arabisch-islamische Antisemitismus, von der antirassistischen Ideologie vollständig ausgeblendet wird. Kein Wort davon, auch in Ihren Anträgen. Sie liefern die ideologische Legitimation für eine Migrationspolitik, die massenweise waschechte Antisemiten ins Land holt. Die Juden sind die ersten Opfer Ihres Antirassismus, und Ihre Reden gegen den Antisemitismus sind daher pure Heuchelei. Und zugleich wollen Sie jetzt das Wort Rasse aus dem Grundgesetz tilgen nach dem Motto Rassismus ohne Rassen. Wie das Geschlecht in der Genderideologie, so sollen auch alle sonstigen naturgegebenen Unterschiede zwischen den Menschen nur noch eine böswillige gesellschaftliche Konstruktion sein. Über den Begriff der Rasse kann man zweifellos diskutieren, ob der heute noch angemessen ist. Aber es ist doch nicht das Sehen und das Benennen von natürlichen Unterschieden bereits rassistisch, sondern einen Überlegenheitsanspruch, eine Unterdrückung daraus abzuleiten. Zu diesem sachgerechten Rassismusbegriff müssen wir zurückkehren, meine Damen und Herren. Und es ist ja schon gesagt worden, die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben auf dem Hintergrund der Nazi-Barbarei sich gegen jede Diskriminierung gewandt, und das waren gewiss bessere Demokraten als Sie. Ihr Weltbild wird aber doch ja tagtäglich widerlegt. Wenn Deutschland so rassistisch ist, wie Sie behaupten, wieso dann die Hunderttausenden Migranten, die hier Einlass begehren und den Schleppern Tausende Dollars dafür bezahlen? In Wahrheit leben wir doch in dem am wenigst rassistischen Deutschland aller Zeiten. Das zeigen auch die vielen gut integrierten Zuwanderer. Das ist der reale Kontrast zu Ihrer grotesken Gespensterseherei. Und die Regierung ist aber leider keinen Deut besser als die Linksradikalen in diesem Haus. Während ringsum die Islamisten Köpfe abschneiden und Linksextremisten ganze Straßenzüge verwüsten, hat das Kabinett vorgestern einen Maßnahmenkatalog gegen Rassismus beschlossen, eine weitere Milliarde im Kampf gegen Rechts für Stasi-Antonio-Stiftung, für die Antifa, ein regelrechtes Umerziehungsprogramm für die Bevölkerung. Wenn Sie das Klima in diesem Land, ich komme zum Schluss, wirklich entgiften wollen, dann stoppen Sie den nationalen Aktionsplan gegen Rassismus, stoppen Sie auch dieses Programm und kümmern sich um die wirklichen Probleme in diesem Land. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Karl-Heinz Brunner, SPD-Fraktion.
Sehr verehrter Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Sprachlosigkeit zeigt mich in der Regel nicht aus, aber nach den Worten, die ich jetzt gehört habe, bin ich sprachlos. Sprachlos darüber, wie wenig unser Grundgesetz seit 1949 bei Menschen gewirkt hat, mit denen ich im gleichen Atemzug als Kollege im Deutschen Bundestag genannt werden muss. Ich schäme mich dafür, dass es derartige Aussagen in diesem Parlament gibt. Ich schäme mich deshalb, weil ich hier als Abgeordneter des Deutschen Bundestags stehe, um mit Ihnen gemeinsam für dieses Land gegen Diskriminierung zu arbeiten. Diskriminierung von jedermann in dieser Gesellschaft. Für ein Deutschland, das nicht diskriminiert, für ein Deutschland, das nicht rassistisch, für ein Deutschland, das nicht antisemitisch, sondern für ein Deutschland, das bunt und integrierend ist. Und das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, haben 1949 die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes gewollt. Nicht ausgrenzen, sondern integrieren in dieses Land, in dieses schöne Land, in diese Bundesrepublik Deutschland, die uns seit 1949 in Frieden zu Freiheit und auch Wohlstand geführt hat. Und nicht umsonst habe ich für den Antrag der Grünen und der Linken, wenn auch textlich unterschiedlich, gemeinsam mit dem Kabinett sehr viel gemein, indem wir den Artikel 3 Absatz 3 unseres Grundgesetzes nicht ändern, sondern einer Revision unterziehen, indem wir den Begriff Rasse einem neuzeitlichen und der jetzigen wissenschaftlichen Kenntnis entsprechenden Begriff unterziehen. Ich bin froh, dass der Kabinettsbeschluss mit 89 Maßnahmen in dieser Woche am Mittwoch den richtigen und guten Weg dafür geht, zum einen final am Grundgesetz nicht Hand anzulegen, sondern das Grundgesetz auszutarieren, auf der anderen Seite die vielen Maßnahmen zur Antidiskriminierung in diesem Land auf den Weg zu bringen, um das nicht mehr zu haben, was in diesem Land Realität ist. Realität, die dahingehend ist, zu wissen, wenn in einem Omnibus oder einer U-Bahn eine Kontrolle durchgeführt wird, wer wird dort durchkontrolliert zuerst? Die 2, 3, 4, 5, 6, 7 weißen, hellen, netten Deutschen oder die Gruppe von 4 südländisch aussehenden Menschen? Ich kann Ihnen sagen, es sind die südländisch aussehenden Menschen. Wer bekommt die Wohnung, wenn man sich um eine Wohnung bewirbt? Das adrette weiße Paar oder das schwule Paar, das lesbische Paar, die Transe oder gar ein eritreisches Ehepaar mit 2 Kindern? Ich kann es Ihnen sagen, wer dies in diesem Land bekommt. Und das ist alles Diskriminierung, die wir in diesem Lande beenden müssen, beenden wollen und, ich sage auch, beenden werden. Denn die aus der Nazizeit stammenden Begriffe von Rasse, die letztendlich im Artikel 3 unseres Grundgesetzes Einfluss gefunden haben, waren Begriffe, die zu Untermenschen, überspitzt dann zum slawischen Untermenschen, zum jüdischen Untermenschen, zu sexuellen Untermenschen geführt haben, die wir in diesem Land weder hören noch wieder erleben wollen. Und deshalb bin ich froh, dass wir gemeinsam parteiübergreifend an Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz gehen wollen, dort eine Lösung zur Definition finden. Und ich sage auch ganz deutlich, dass ich mir wünsche, bei dieser Lösung und bei dieser Änderung nicht nur die ethnischen Unterschiede zu berücksichtigen, sondern auch die sexuellen Identitäten in diesem Lande zu berücksichtigen, alle Menschen in diesem Lande zu berücksichtigen. Denn alle, egal ob farbig, ob Zuwanderer, ob immer schon in Deutschland Lebende, ob trans, ob schwul, ob lesbisch, Menschen sind Deutschland und dies ist unser Deutschland. Wir sind dieses Deutschland und wir gestalten dieses Deutschland und nicht Sie.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Brunner. Nächster Redner ist der Kollege Gregorios Agelidis, FDP-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass wir hier diese Debatte im Parlament sprechen und es ist gut, dass wir hier über das Thema Antirassismus und Antidiskriminierung sprechen. Es darf in unserem Land keine Rolle spielen, wo jemand herkommt oder wo jemand herabstammt. Entscheidend muss doch sein, wie wir hier alle zusammen leben wollen und wo wir alle zusammen hinwollen, meine Damen und Herren. Und nach fast 70 Jahren muss doch klar sein, Deutschland ist ein Einwanderungsland, 70 Jahre nachdem die ersten Gastarbeiter hergekommen sind. Es muss aber auch klar sein, Vielfalt unter der Klammer des Grundgesetzes ist eine Bereicherung und ist die Voraussetzung für Prosperität und eine gute Entwicklung, meine Damen und Herren. Und Antirassismus ist mir persönlich, muss ich Ihnen ehrlich sagen, nicht genug, auch nicht Antidiskriminierung. Wir müssen endlich so viele Jahrzehnte später zum Thema eines respektvollen Umgangs miteinander in aller Vielfalt kommen. Denn genau das fordert unser Grundgesetz. Dass es keine Rolle eben mehr spielt, welchen Hintergrund Menschen haben. Und wir können Rassismus nur dann effektiv bekämpfen, wenn wir genau das tun, wenn wir Akzeptanz und Respekt vor Vielfalt nicht nur erst fördern müssen, sondern tatsächlich auch haben. Identifikation mit dem Gemeinwesen stärken, aber auch die Herausforderungen, die eine Einwanderungsgesellschaft mit sich führt, anpacken. Und ich möchte da ein persönliches Erlebnis sagen, was mich gerade auch nach dem, was Frau Wiedmann-Mautz auch im Familienausschuss berichtet hat, wirklich 40 Jahre danach auf die Palme bringen. Vor 40 Jahren durfte sich ein kleiner, junger Grieche mit Migrationshintergrund von seiner Mathelehrerin anhören, es ist echt schade, dass ich dir eine 3 geben muss und keine 4 geben kann. Dass wir 40 Jahre später immer noch Studien darüber haben, dass Kinder mit Migrationshintergrund bei gleichen Leistungen schlechtere Noten und schlechtere Schulempfehlungen bekommen, ist aus meiner Sicht, meine Damen und Herren, ein Skandal und zeigt, warum diese Debatte ins Parlament gehört und nicht in Regierungskreisen. und nicht in Regierungszirkeln. Und deswegen möchte ich eigentlich auch weit mehr über das hinausgehen, dass wir irgendwelche Parallelräte, ich nenne es jetzt mal so, fördern, sondern ich möchte, dass wir die Migrantenorganisationen nachhaltig stärken, dass sie selber Teil der aktiven Zivilgesellschaft unseres Landes sind.
Herr Kollege Agelides, eine kurze Unterbrechung. Der Kollege Rix bekommt von mir einen Ordnungsruf wegen Nichttragen der Maske. Sie können jetzt, Entschuldigung bitte, Sie können jetzt weiterreden.
Danke. Sondern wir müssen auch faire und gleiche Chancen schaffen, dass alle Menschen hier sich in demokratischen Strukturen einbringen und teilhaben können. Wer Vielfalt und Antirassismus will, für den, meine Damen und Herren, auch gerade auch von der CDU, muss ich mit einem gewissen Bedauern sagen, für den ist doch klar, Integration heißt eben nicht, dass man im Gleichschritt leben oder denken muss. Ist auch nicht die Frage nach einer völlig überholten Leitkulturdebatte, sondern die Frage, nach welchen Regeln wollen wir leben? Wie wollen wir eine gemeinsame Zukunft aufbauen? Und wie wollen wir unsere gemeinsame Heimat weiterentwickeln, meine Damen und Herren? Damit respektieren wir, letzter Satz, Herr Präsident, damit respektieren wir und schaffen die Voraussetzung für Respekt vor Vielfalt. Wir respektieren aber auch endlich die Lebensleistung der Millionen von Menschen, die hierher gekommen sind und dieses Land zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und es ist eine Einladung an all jene, die wir hierher haben wollen, meine Damen und Herren. Und deswegen lassen Sie uns alle zusammenstehen für Vielfalt und für Freiheit im Geiste unseres Grundgesetzes. Danke.
Kollege Agelides, vielen Dank. Also, dass 4 nicht 1 ist, weiß man auch, wenn man in Mathe eine 3 bekommen hat. Also. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Rassismus ist eine Schande. Er entwürdigt und entmenschlicht. Er ist Gift für das Zusammenleben in einer Gesellschaft. Und es ist Aufgabe aller demokratischen Kräfte, Rassismus zu benennen, ihn zu ächten, mit aller Kraft zu bekämpfen. Rassismus ist etwas, was Menschen in ihren Alltagserfahrungen spüren, weil sie sich ausgegrenzt vorkommen, weil sie einen anderen Namen tragen oder eine andere Hautfarbe haben. Aber Rassismus war auch das Motiv für schrecklichste Verbrechen in unserem Land. Für die Mordserie des NSU, für die Tat von Halle oder von Hanau. Und deswegen macht es mich hier sehr betroffen, und das sage ich in die rechte Ecke des Hauses, von Ihnen rassistische Stereotype zu hören, aber kein Wort der Empathie der Opfer gegenüber. Wir sprechen heute über die Frage der Notwendigkeit einer Änderung des Begriffs Rasse in Artikel 3 Grundgesetz. Und es ist richtig, dass einige Vorredner deutlich gemacht haben, dass es keine Menschenrassen gibt, dass das zu den größten Irrlehren der Geschichte gehört. Und deswegen sage ich Ihnen, Herr Kollege Jungen, es ist nicht diskussionsfähig, ob es Rassen gibt oder nicht. Die gibt es nicht. Wer darüber diskutiert, der bereitet einer rassistischen Ideologie den Boden. Der Begriff Rasse im Grundgesetz ist die direkte Antwort auf die Nürnberger Rassegesetze, die den Weg gebahnt haben zu dem schrecklichsten Menschheitsverbrechen bis hin zur Shoah. Und der Begriff Rasse ist Teil einer zutiefst antirassistischen Haltung. Der Schutz vor rassistischen Diskriminierungen findet sich nicht nur im Grundgesetz, sondern im gleichen Zeitraum auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention, in der UN-Charta, und es hat sich in den letzten 50 Jahren immer gezeigt, dass dieser Begriff gemeint hat, wir müssen gegen Rassismus vorgehen. Und gleichwohl kann ich verstehen, wenn Betroffene sagen, wenn sich ein Sprachbild in der Gesellschaft ändert, lasst uns doch über diesen Begriff sprechen. Ja, wir können und ich meine, wir müssen über diesen Begriff sprechen. Aber worüber wir nicht sprechen dürfen, ist, dass wir weniger Schutz haben, sondern es muss in Artikel 3 Grundgesetz klar und deutlich gemacht werden, dass es ganz vorne in unserer Verfassung eine klare Ansage gegen Rassismus, gegen Antisemitismus gibt, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das ist der Kern unseres Grundgesetzes und der Kern der Seele unserer Demokratie und des Zusammenlebens. Deswegen bitte ich, dass wir sehr klar und deutlich uns überlegen, mit welchem Begriff wir in Artikel 3 hier diesen besonderen Schutz auch gewährleisten. Es ist wichtig, dass vor allen Dingen auch die Betroffenen deutlich sehen, dass dieses Grundgesetz sich hier um sie kümmert. Und wir wissen auch, dass eine grundgesetzliche Verankerung, dass das Wort allein das Problem nicht beseitigt, sondern dass wir nach wie vor in unserer Gesellschaft stark gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung und gegen Antisemitismus aufstehen müssen. Das bedeutet, dass die Sicherheitsbehörden, dass der Staat gefordert ist. Aber das bedeutet auch eine Verantwortung von jedem Einzelnen. Das bedeutet Zivilcourage. Das bedeutet Hinstehen. Das bedeutet Toleranz. Und es bedeutet ein Einstehen für diese freiheitlich-demokratische Grundhaltung. Rassismus zu bekämpfen, es ist im Kern von demokratischen Kräften angelegt. Und deswegen bitte ich, dass wir diese Grundgesetzänderung und die vielen anderen Themen, die in diesem Kabinettsausschuss beschlossen worden sind, gemeinsam angehen als gemeinsame Haltung demokratischer Kräfte. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Ulrich. Ich nutze die Pause jetzt, um noch mal auf die Allgemeinverfügung des Bundestagspräsidenten hinzuweisen. Die Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht getragen werden, wenn Sie sitzen oder von hier vorne reden. So wie Sie sich in Bewegung setzen, ist die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ich sehe immer wieder, dass Kolleginnen und Kollegen aufstehen und durch den Saal laufen, ohne sie zu tragen. Und ich bitte darum, das wirklich zu beachten, weil, wie gesagt, das Präsidium angesichts der allgemeinen Lage in Deutschland sich entschieden hat, jetzt auch hart durchzugreifen. Nächster Redner ist der Kollege Helge Lind, SPD-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Dieter nur ein Rassist? Ich überlasse es Ihnen, zu überlegen und zu entscheiden. Aber dieser aktuelle Fall sagt sehr viel darüber, wie wir in diesem Land noch mit Rassismus umgehen. Und ähnlich viel sagt darüber das Sprechen und Schreiben der AfD zu den Begriffen Rassismus, Rasse und Kultur. Aber noch viel mehr offenbart darüber das tagtägliche Erleben von Opfern von Rassismus, von schwarzen Menschen, von Musliminnen, Muslimen, von Roma, die tagtäglich Rassismus buchstäblich erfahren und das eben nicht abschütteln können. Die AfD, um den Antrag zusammenzufassen, plädiert gegen einen Rassismus ohne Rassen, Bezug nehmend auf einen Begriff von Stuart Hall und Bali Barr, und auch gegen den Kulturrassismus. Letztlich plädieren sie für einen Rassismus mit Rassen. Sie plädieren letztlich für Rassenlehre, und das muss klar so benannt werden. Dafür braucht es nicht siebenseitige Elogen. Sie hätten das in einem Satz machen können. Sie haben es ja eben vorgeführt. Dieses Bekenntnis...
Herr Kollege Lind, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Jong aus der AfD-Fraktion.
Ich erlaube gerne eine Zwischenfrage von Herrn Jong, weil das immer ein sehr lehrreiches Erlebnis für ihn ist.
Vielen Dank, Herr Lind, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich glaube, es wird ein lehrreiches Erlebnis für die Zuseher unserer Debatte vor allen Dingen sein. Sie haben jetzt gerade behauptet, wir würden hier für einen Rassismus mit Rassen plädieren. Sie haben uns quasi unterstellt, Rassisten zu sein. Aus meiner Rede werden Sie das nicht ableiten können, aber das steht Ihnen ja natürlich frei. Sozusagen solche Unterstellungen sind wir ja gewohnt. Ich möchte jetzt aber auf Ihren Rassismusbegriff mal zu sprechen kommen und Sie fragen, Was halten Sie denn oder ist Ihnen bekannt, dass es in den USA, und ich zitiere hier aus der englischen Wikipedia-Seite, die darüber berichtet, 5 racial categories gibt, nämlich White American, Black or African American, Native American, Alaska Native, Asian American, Native Hawaiian and other Pacific Islander. Das ist also offizielle US-Politik und was man daraus ableiten kann, die USA sehen hier sozusagen naturgegebene Unterschiede zwischen den Menschengruppen. Sie nennen sie Rassen. Wir können das anders nennen. Wir können das anders nennen. Darum geht es nicht. Es geht nicht um die Benennung. Es geht darum, die naturgegebenen Unterschiede zwischen den Menschen anzuerkennen und dann zurückzuweisen, den Anspruch, dass eine Gruppe sich über die andere erhebt und sozusagen einen Unterdrückungsanspruch aus diesen Unterschieden ableitet. Das wäre ein vernünftiger Begriff von Rasse oder von Rassismus. Stimmen Sie dem zu oder teilen Sie sozusagen die konstruktivistisch tendenziell linksradikale Meinung, dass es sowas wie naturgegebene Unterschiede gar nicht gibt, dass das alles nur unsere gesellschaftliche Konstruktion sei?
Ich bin erstmal dankbar aus einem Grund für die Frage, weil man dann das Thema jetzt noch breiter aufgreifen kann, obwohl Sie selbst ja gerade den Beweis geführt haben, dass Sie rassistischem Denken anhängen, wie Sie es gerade deutlich gemacht haben. Aber gleichwohl nutze ich die Gelegenheit dann doch noch mal zu einer Einführung ohne Hoffnung auf Verständnis und Empathie bei Ihnen. Jawohl. Jeder mit einigermaßen Verstand sollte heutzutage im Jahr 2020 begriffen haben, dass Rassen ein soziales Konstrukt darstellen. Man nennt das den Prozess der Rassifizierung. Nicht Rassen konstituieren Rassismus, sondern Rassismus konstituiert Rassen, was Sie ja in Ihrem Antrag und Ihren Ausführungen gerade bestmöglich demonstriert haben, was Sie mit Ihren Ausführungen, mit Ihrer Stimmungsmache, mit Ihrem siebenseitigen sich abarbeiten am IKG, am dem Begriff gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, am Begriff Rassismus ohne Rassen beweisen. Und Sie haben es ja noch weiter bewiesen. Sie haben eben 5 Kategorien aufgeführt, mit der Sie ja genau das zeigen wollten, dass es angeblich doch biologisch motivierte Rassen gäbe. Und noch was, ich höre Ihnen immer gut zu. Das ist Ihr Problem, weil Sie mir nicht genau zuhören. Aber Sie sollten das. Sie zitierten am Anfang sinngemäß Sarrazin. Deutschland schafft sich ab, bewusst gesetzt. Auch das letztlich ein biologistisch-rassistisches Modell, in dessen Tradition Sie sich stellen. Sie haben im Übrigen, erlauben Sie mir diese Zwischenbemerkung, so lange Ausführungen gemacht, dass es auch schwierig sein wird, für Ihre Fenster zu schneiden. Aber das ist nur ein Randbegriff und es war wahrscheinlich auch in der Sprachform etwas abgehoben. Nichtsdestotrotz haben Sie selbst noch einen weiteren Beleg eben geliefert in Ihren Ausführungen, in Ihrer Rede, indem Sie, das machen Sie übrigens regelmäßig, darauf hinwiesen, dass der französisch-jüdische Philosoph Finkielkraut das und das sage. Wozu erwähnen Sie da jüdisch? Und weisen auch extra darauf hin, in Ihren ganzen Ausführungen, dass Jüdinnen und Juden besonders gefährdet würden durch Migrantinnen und Migranten. Das ist ein zutiefst rassistischer Ansatz, weil Sie auf diese billige Weise Antisemitismus zu instrumentalisieren versuchen und Jüdinnen und Juden gegen Menschen, die aus anderen Gründen rassistisch verfolgt werden, in Stellung zu bringen versuchen. Aber auf diese Masche fällt niemand hinein, der mit Verstand ausgestattet ist.
Herr Kollege, ist das noch Teil Ihrer Antwort oder ist das schon Ihre fortführende Rede?
Das war noch Antwort. Das war noch Antwort.
Ich bitte darum, dass niemand mehr den Kollegen Lind fragt, weil er hat jetzt 4 Minuten auf eine Frage geantwortet.
Ja, aber es gilt das Äquivalenzprinzip und diese Frage oder Scheinfrage war auch 4 Minuten lang. Ich komme aber jetzt zurück zu meiner eigentlichen Frage. Und ich hatte bewusst verwiesen, nicht nur auf die AfD, sondern auf den Fall nur, weil man von diesem Fall sehr viel lernen kann. Da hat sich der Kabarettist über das Buch von Alice Hesters aufgeregt und den Titel Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Er nannte das reißerisch und rassistisch. Und in seinen weitergehenden Erläuterungen
betonte auch noch, dass er keineswegs Rassist sei, machte das sehr leidend, selbstmitleidig und lamoyant und kritisierte, übrigens wie Sie auch, den Begriff eines strukturellen Rassismus. Wie muss sich eine solche Ausführung, eine solche Darlegung anhören in den Ohren eines Menschen, der erlebt, was es bedeutet, als Schwarzer hier aufzuwachsen? Wie fühlt sich das an für eine Frau mit Hijab, die tagtäglich erlebt, wie man sie nach ihren Deutschkenntnissen fragt und ob sie selbstbestimmt lebe? Und wie fühlt es sich an für einen Marokkaner, der permanent Kontrollen und rassistische Blicke erlebt? Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, worum geht es hier eigentlich? Menschen, die rassistisch verfolgt werden, müssen sich tagtäglich, jeden Tag erklären, beweisen, mehr Leistung bringen, rechtfertigen. Und wenn sie es dann mal wagen, wütend zu sein und zu widersprechen und Rassismus kenntlich zu machen, passiert dasselbe wieder. Sie müssen sich dafür rechtfertigen, erklären, beweisen. Und dann kommt noch ein Nur oder die Nurs dieser Welt, und das sind ganz viele, mehr oder weniger jeden Tag, und ich schließe mich selbst ein, und sagen auch noch, wie könnt ihr uns rassistisch nennen, und sie müssen sich auch noch dafür entschuldigen. All die Maßnahmen, die wir jetzt planen, ein Demokratiefördergesetz, eine Rassismusbeauftragte, hoffentlich, so hoffe ich, in Zukunft auch ein Ministerium, das sich um Diversität und Gleichstellung kümmern wird und systematische, flächendeckende Institutionen, die Meldestellen sind für Antidiskriminierung und Diskriminierungserfahrung. All das macht doch nur Sinn vor folgender Erkenntnis. Bei Rassismusbekämpfung, beim Kampf gegen Rassismus geht es doch verdammt noch mal nicht um die Befindlichkeiten und Bedürfnisse und Empfindlichkeiten von weißen Menschen. Begreifen wir das nicht? Es geht um die Erfahrungen, die Befindlichkeiten und die Bedürfnisse der Opfer von Rassismus, der schwarzen Menschen, der Musliminnen und Muslime, der Roma und Romja. Sie gehören in den Mittelpunkt. Und deshalb, genau deshalb brauchen wir keine AfD, aber wir brauchen ein Bekenntnis zur Diversität. Nicht als Gutmenschenaktion, nicht als Utopie oder Hoffnung, sondern als Anerkennung der Realität einer diversen Gesellschaft.
Vielen Dank, Herr Kollege Lindt. Sie waren der mit der absolut längsten Redezeit heute. Klammern bitte. Nächster Redner und letzter Redner zu dem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Martin Patzelt, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, haben wir hier gesagt, ich schaue zu. Wir werden als Fraktion der CDU-CSU dem Gesetzentwurf der Grünen-Fraktion zur Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nicht zustimmen. Das sage ich gleich mal vorab, und damit wäre meine Redezeit eigentlich schon fast zu Ende, Herr Präsident. Aber ich will noch sagen, warum. Weil wir in einem laufenden Besetzungsverfahren sind im Ministerium. Da sind Konkurrentenklagen da. Das ist alles nicht ausgestanden. Das ist in die nächste Instanz gegangen. Und in einer solchen Situation kann man nicht grundsätzlich die Pferde wechseln. Das ist unsere Auffassung, und deswegen lehnen wir das erstmal ab. Gleichwohl sind wir auch der Überzeugung, dass es sich lohnt, über die Novellierung dieses Gesetzes nachzudenken. Und das wollen wir mit Ihnen gemeinsam dann auch tun. Denn das ist jedem, der mit offenen Augen und Herzen durch dieses Land geht, klar. Wir haben Diskriminierung, rauf und runter. Und wir haben latente Diskriminierung und wir haben offensichtliche Diskriminierung. Und wir haben sie in struktureller Form und wir haben sie auch in persönlicher Form. Und lassen Sie mich ganz kurz darauf hinweisen, mir ist eine Redezeitminute weggenommen worden, wir müssen auch darüber nachdenken, wo kommt die denn eigentlich her? Woher kommt denn eigentlich Diskriminierung? Woher kommt Rassismus? Weil die meisten Menschen, Gruppen, Institutionen, Nationen eine wackelige Identität haben. Weil sie glauben, sie müssen besser sein als die anderen. Weil sie ihre Identität, und das sage ich auch zwischenmenschlich, immer daraus beziehen, dass sie dem anderen überlegen sein müssen und der andere ist ein bisschen weniger wert. Ich wünsche mir, und das ist ein Bekenntnis, dass ich in eine Welt hineinwachse, und ich fürchte überhaupt nicht um meine Identität, denn das ist meine Identität, dass die Welt sich wandelt, dass wir neue moralische Prinzipien von Zusammenleben aufstellen, die wir dann nach und nach auch in Gesetze überführen. So war das immer. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und da wollen wir den Menschen, die Angst haben um die Zukunft, weil sie nicht mehr tolle Deutsche sind. Ich fühle mich wirklich als ein Deutscher. Und ich freue mich, dass wir dieses Grundgesetz haben und dass wir mit diesem Grundgesetz tatsächlich mitbauen an einer neuen Welt, dass meine Enkel nicht mehr im Krieg liegen müssen, weil sie sich besser fühlen als die anderen oder schlechter fühlen als die anderen. Wir sind auf dem richtigen Wege. Wir haben noch viel vor. Lassen Sie uns anpacken. Und der Diskriminierungsbeauftragte, das darf kein Feigenblatt sein. Das darf nicht eine Institution sein, die wir schaffen, mit ein paar Leuten dabei und ein bisschen Geld ausgestattet, und dann haben wir es gepackt. Nein, Antidiskriminierung ist die Aufgabe von jedem in unserer Gesellschaft. Bei uns selbst angefangen, mein Vorredner hat das gesagt, wir müssen selber darauf achten. Wir sind oft diskriminierend, weil wir auch immer im Konkurrenzkampf und Denken und Fühlen leben. Das haben wir nicht nötig. Wir können kooperieren, wir können eine ganz neue Gemeinschaft von Menschen mithelfen aufzubauen. Ich werde es nicht mehr erleben, aber es geht voran. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege. Sie hätten offensichtlich die Minute, die nicht ich Ihnen weggenommen habe, sondern die Staatsministerin, gar nicht gebraucht, denn Sie hatten noch eine Minute Redezeit jetzt. Insofern herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 24.636, 24.434, 20.628 und 24.654 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann wird wie vorgeschlagen verfahren. Das waren die Tagesordnungspunkte 27a, 27b, 27d und 27e. Jetzt kommt der Tagesordnungspunkt 27c. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 24.431 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wünscht Federführung beim Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Ich lasse jetzt zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Immerhin. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist bei Enthaltung der FDP-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses der Überweisungsvorschlag abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen von CDU, CSU und SPD, Federführung beim Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Dann ist gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses der Überweisungsvorschlag angenommen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 28a und 28b, Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU, CSU und SPD mit dem Titel Aufforderung an die Europäische Kommission zur Umsetzung der Bürgerinitiative Minority Safeback sowie Beratung des Antrags der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Unterstützung der Europäischen Bürgerinitiative Minority